die wichtigsten Unterschiede für Angehörige, die wir ja im Blick haben, im Vergleich zu einer leichteren Pflegesituation?
Bei uns ist es eben immer so, dass wir ja einsteigen, gerade im Erwachsenenbereich, wenn jemand austherapiert ist. Das heißt, er befindet sich in einer palliativen Situation. Die Krankheit, die er hat, ist nicht mehr heilbar. Und es ist eben so, dass der Tod im Grunde genommen im Raum steht. Und das ist für Angehörige nochmal sehr schwierig, dass klar ist, dass es um den Tod geht, aber es auch oft nicht benannt werden sollte. Und für die Angehörigen ist es einfach nochmal ganz anders wie in einer anderen Pflegesituation, weil einfach gerade im palliativen Bereich sehr, sehr viel Symptomlast hinzukommt, wo sie auch einfach 24 Stunden erreichbar sein müssen.
Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Was bedeutet das, diese besondere medizinische Situation?
Die Menschen sind oft schon sehr geschwächt, schlafen sehr, sehr viel. Es kommt oft dazu, je nachdem, welche Erkrankung vorliegt, dass zum Beispiel eine Verwirrtheit hinzukommt, dass starke Schmerzen hinzukommen oder Unruhe. Gerade auch Ängste spielen eine große Rolle und das sind so die Symptome, wo wir einfach ja gefragt sind, wo wir auch nochmal da sein müssen und den Leuten Unterstützung anbieten müssen, sowohl den Angehörigen, die oft sehr wenig davon wissen, wie auch den Menschen selber.
Frau Kaniot, wenn Sie sich anonym eine Familie oder zwei Familien in Erinnerung rufen, was sind die besonderen Anforderungen, mit denen die in dieser Phase von Krankheit und Sterben konfrontiert sind?
Die besondere Anforderung ist einfach auch, wenn man eine schnelle Diagnose bekommt und man kann nichts vorbereiten. Wenn ein nicht gutes Arztgespräch die Diagnose mitteilt und die Menschen stehen unter einem Schockzustand und wissen eigentlich nicht, was sie tun können. Wenn man im Schockzustand ist, kann man auch nicht denken. Und wir wünschen uns das immer wieder, wir Hospizler, dass es auch eine gute Übergabe gibt, dass der Arzt zum Beispiel sagt, in Ihrem Bereich oder in Ihrer Stadt gibt es einen ambulanten Hospizdienst. Ich gebe Ihnen einfach mal die Telefonnummer oder kann ich den anrufen? Meistens ist die Diagnose auch nicht richtig verstanden worden oder Therapien oder auch, dass man den Patienten ins Palliativnetz einschreiben lassen kann. Das hat man gehört, aber zu Hause hat man es vergessen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das wird auch meine Kollegin Frau Preuß so erlebt haben, dass sie dann einfach aus diesem Reden heraus erstmal die Belastung heraussprechen und wenn sie sich etwas normalisiert haben, auch offen sind für die Hilfsangebote. Manchmal gibt es keinen Pflegegrad, manchmal hapert es an Kleinigkeiten. Es ist schon hilfreich, wenn man einen Pflegedienst hat und auch ein Pflegebett hat oder auch die Symptomeinstellung vom Palliativdienst, wenn der eingeschrieben ist, der Patient. Das begegnet uns meistens, dass wir dann nacharbeiten, weil in dieser Schocksituation das nicht verstanden worden ist.
Gibt es Wartezeiten? Erste Frage. Wie lang sind die? Und was konkret können Sie tun zur Entlastung von Angehörigen?
Also Wartezeiten gibt es nicht. Wenn ich den Anruf bekomme, kann ich den Termin ausmachen mit der Familie und es ist eigentlich zeitnah. Das ist auch gut so, dass wir schnell reagieren können. Und im Zuhören kristallisiert sich schon heraus, was gerade auch benötigen die Familien. Wir vom Hospizdienst haben auch in der jahrelangen Arbeit ein Netzwerk aufgebaut. Ich kann das auch dann weiter delegieren. Zum Beispiel, wir haben eine gute Zusammenarbeit hier in Hattingen mit dem Seniorenbüro, sodass dann eben halt auch Anträge für den Pflegegrad oder für den Widerspruch dabei sind. Zeitgleich kann man dann eben halt auch nochmal einen Ehrenamtlichen bitten, in diese Familie zu gehen, der einfach nur Zeit mitbringt, dass man einfach auch nochmal mit den Familien normal spricht. Nicht immer über Krankheit oder über das, was jetzt kommen wird. Das wird sowieso in einer stillen Stunde mal angesprochen, dass man über Tod und Sterben spricht, aber dass man einfach eine Lebendigkeit wieder reinbringt. Das wünschen die sich auch die Familien.
Frau Preuß, welche Ergänzungen aus Ihrer Perspektive sind noch notwendig an der Stelle?
Das ist die Zusammenarbeit mit dem Palliativdienst, dass wir uns einfach gegenseitig austauschen, dass die uns informieren, wenn sie das Gefühl haben, in dieser Familie muss eine Entlastung für Angehörige rein. Ansonsten ist es eben auch so, dass wir Beratungen zur Patientenverfügung machen und auch nochmal da gucken, was brauchen die Angehörigen, ist etwas vorhanden oder ist es so, dass man das vielleicht noch zusammen ausfüllen kann?
Wenn wir jetzt mal auf die Menschen in Unternehmen blicken, die die Aufgabe haben, als Pflegelotsen oder Pflegelotsin Bindeglied zu sein zwischen den Anbietern, Diensten und Einrichtungen, die sich um Pflege oder eben auch um die letzte Phase des Lebens kümmern, was denken Sie, sollten die wissen?
Wichtig ist, unser Angebot ist ja kostenfrei. Das ist ja eine ganz große Angst, dass Kosten auf diese Familien zukommen, dass wir eben durch die Krankenkassen selber abrechnen können und refinanziert werden. Wichtig ist, dass die Pflegelotsinnen wissen, dass es uns gibt, sodass diese Menschen wirklich gut aufgehoben sind und dass man uns schon früh kontaktieren kann. Weil oft ist es so, dass die Leute uns sehr, sehr spät kontaktieren. Und das finde ich immer sehr schade, weil sie hätten viel früher eine Entlastung haben können, sodass man das Gefühl hat, okay, ich muss nicht erst 2 Tage vorher anrufen, sondern tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist schwer erkrankt, dann darf ich den Hospizdienst schon einschalten.
Es wäre dann vielleicht nochmal zu überlegen, wo der Pflegelotse ist. Die Strukturen sind da schon etwas anders, dass er sich einfach kundig tut, was habe ich denn hier vor Ort und wo kann ich weiterleiten? Und dass der Pflegelotse aber auch keine Angst hat vor dem Thema Tod und Sterben, dass er da auch offen ist und das auch ausspricht und eine gute Weiterleitung machen kann an den ambulanten Hospizdienst oder auch schon mal zu sagen, es gibt auch in deiner Nähe ein stationäres Hospiz, kannst ja mal vorbeischauen und dir das Haus einfach mal angucken, weil das ist eine Entlastung, wenn zu Hause wirklich die Belastung zu groß ist, dann muss leider eine andere Möglichkeit gesucht werden und dann ist ein stationäres Hospiz immer ein großer Segen.
Gibt es noch Besonderheiten, die gerade in dieser Phase von Pflege und Sorge eine Rolle spielen, wo Sie sagen würden, das sollte man kennen, das ist wichtig, das gibt es?
Also wichtig ist einfach, dass es in Deutschland durch den Paragraf 39a geregelt ist, dass jeder Mensch Anspruch auf hospizliche Leistung hat und auch auf SAPV. Das ist eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das finde ich sehr wichtig. Und es ist auch so, dass es eine Freistellung für pflegende Angehörige gibt in Deutschland, wo Angehörige einfach entlastet werden und bei dem Sterbenden dabei sein dürfen. Und die Freistellung bezieht sich im Grunde genommen darauf, wenn ich berufstätig bin und einen Menschen verliere, darf ich mich, egal ob es mein nächster Angehöriger ist, also sprich Ehepartner oder auch meine Eltern, darf ich mich 3 Monate lang freistellen von der Arbeit, also entweder teilweise oder ganz, sodass ich dann eine Entlastung habe, um für die Person da zu sein.
Was nicht heißt, dass ich dann eine finanzielle Sicherheit habe, also es ist nicht bei vollem Lohnausgleich. Frau Kaniot, Sie haben 2 Stichworte erwähnt. Charta war das eine und Palliativausweis das zweite. Vielleicht kann man das verbinden mit der Frage, was gesellschaftlich noch zu tun ist.
Die Charta für die Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen ist eigentlich schon lange unterwegs. Seit einem Jahr haben wir die Charta in Hattingen und in Sprockhövel und einzelne Städte, ich gehe jetzt mal in die Nachbarstadt Essen, macht es schon seit 10 Jahren und es sind ganz viele Arbeitstische entstanden, die ganz unterschiedlich zusammengesetzt sind. Es ist einmal die Feuerwehr, die überlegt, was können wir tun, wenn wir in eine Situation reinkommen, wenn es um einen Palliativpatienten geht, der aber im Prinzip keine Patientenverfügung hat. Was kann ich tun für Pflegende, dass sie sich einmal austauschen und Möglichkeiten, Lösungen suchen für ihren Arbeitsweg? Und dieser Palliativausweis, der ist damals entstanden durch eine Arbeitsgruppe, weil auch da die Hilflosigkeit war und man hat gesagt, was können wir tun für diese Menschen, die jetzt schwerst krank sind, wollen aber nicht ins Krankenhaus, wollen vielleicht auch nicht reanimiert werden. Und aus diesem Resultat ist der Palliativausweis entstanden, hat eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Größe, ist bestückt mit den Wünschen des Angehörigen, was auch mit dem Arzt unterschrieben werden muss, dass jeder Notarzt oder aber auch die Rettung Bescheid weiß, wie er zu reagieren hat. Denn dieser kleine Ausweis hilft. Es nutzt nichts, wenn ich reanimieren muss bei einem Palliativpatienten, obwohl das gar nicht wollte, oder ihn mitnimmt zum Krankenhaus. Dieser kleine Ausweis entlastet auch den Notfallseelsorger. Und wir haben festgestellt, dass dieser Palliativausweis auch nicht schlecht wäre für den ganzen Ennepe-Ruhr-Kreis.
Sie haben die Vielzahl an Ehrenamtlichen erwähnt.
Es gibt Menschen, die zu uns kommen und sich ausbilden lassen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es gut ist, in dieser Situation eine Hilfe zu bekommen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, also da habe ich was ganz Fürchterliches erlebt und ich möchte es verändern. Und ich sage immer, Hospizarbeit, wir können alles gebrauchen, weil wir gehen ja auch in die Öffentlichkeit. Das heißt, wenn dieser Mensch nicht am Bett sitzen möchte oder die Familien besuchen möchte, aber wir brauchen Hilfe für die Öffentlichkeitsarbeit, dass er da ist, dass er mit den Menschen spricht. Vielleicht hat er auch andere Fähigkeiten, dass er vielleicht eine Ausbildung macht als Trauerbegleiter. Also es ist so bandbreitig groß, die Hospizarbeit, und wir können eigentlich jede Hand gebrauchen und jeden Menschen gebrauchen. Und das Schöne ist, die Gruppen sind aus allen Berufsgruppen. Und das ist so wunderbar, weil die Gruppe trifft sich einmal im Monat auch zum Austausch. Es werden besprochen, es wird aber auch viel unternommen, es werden Festlichkeiten organisiert. Die arbeiten alle zusammen. Ich muss auch achten auf den Ehrenamtlichen. Ich kann den ja nicht für alles Mögliche und stundenlang gebrauchen. Also er hat immer eine Auszeit und auch der Ehrenamtliche sagt mir, halt bis hierhin und stopp und es geht für mich nicht mehr weiter.
Tatsächlich, wir sind auf Ehrenamt angewiesen. Wir suchen immer Ehrenamtliche, wir brauchen Ehrenamtliche. Das ist sehr wichtig für uns gesellschaftlich, sich da einfach zu engagieren. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir refinanziert von den Kassen werden, aber nur zum Teil. Das heißt, ganz viele Sachen, die wir für unsere Ehrenamtlichen machen, ganz viele Sachen, gerade in der Trauerbegleitung, wird gar nicht refinanziert. Wir sind sehr auf Spenden angewiesen, jeder Hospizdienst und auch jede stationäre Hospiz, sodass wir Mitglieder brauchen, die uns unterstützen und sagen, das ist eine wertvolle Arbeit und wir unterstützen das.
Haben wir schon mal erlebt, dass ein Unternehmen gesagt hat, schicken Sie doch mal einen Ehrenamtlichen vorbei, der ein bisschen erzählt von seiner oder ihrer Arbeit?
Das habe ich jetzt so nicht erlebt, dass ein Kontakt hergestellt worden ist zum Pflegelotsen. Das würde ich mir wünschen, dass man da auch kurze Verbindungen hat oder auch bekannt ist. Das würde sehr gut ins Netzwerk passen.
Was sind die wichtigsten Möglichkeiten der Entlastung der Angehörigen und der Pflegebedürftigen? Was ist wichtig zu wissen, was es gibt?
Ja, eine Begleitung ist nicht nur für diesen kranken Menschen oder für den Lebenspartner. Manchmal ergibt es sich auch so, dass wir überhaupt keinen Kontakt oder ganz wenig Kontakt haben mit der kranken Person, dass sich das mehr konzentriert auf den Lebenspartner und auf die erwachsenen Kinder. Wir machen das immer möglich, dass wir sagen, hier haben Sie mal eine Telefonnummer und wir können telefonieren oder wenn Sie Zeit haben, kommen Sie ins Büro, weil natürlich die Belastung, ich arbeite, habe meine Eltern in einer Stresssituation, das schlägt ja auch automatisch auf mich zurück und wie komme ich damit klar? Eigentlich müsste ich ja den Kopf frei haben für meine Arbeit, aber das beschäftigt mich ja doch und ich glaube, das ist schon richtig und wichtig, auch denen die Möglichkeit nochmal zu geben, sich einfach mal auszutauschen. Das heißt, den Ballast weg, denn wenn ich den abgeredet habe, dann habe ich auch wieder einen klaren Kopf für die Arbeit. Ob das ein Pflegelotse ermöglichen kann, weiß ich nicht. Vielleicht kann man nochmal darüber nachdenken, dass man vielleicht einmal sich im Monat zusammensetzt, wenn man in einem Betrieb mehrere Menschen hat, die in Pflege sind, dass die sich einfach mal intern austauschen. Und erfahren, bei mir läuft es so, ich habe jetzt das installiert und guck doch einfach mal. Also das könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen, dass sie da aus dieser seelischen Belastbarkeit auch rauskommt.
Wir haben über die Sorgesituation gesprochen. Sie haben aber erwähnt, dass es natürlich auch um den Trauerprozess und die Trauerbegleitung geht und auch darum, dass Menschen in dieser Phase auch Einbrüche haben. Was bedeutet das für Ihre Arbeit und für diejenigen, die Sie zum Beispiel im Unternehmen begleiten und die merken, es ist noch nicht vorbei?
Ganz wichtig ist, dass wir in dieser Phase auch noch da sind, also dass man sich an uns wenden kann, sowohl für Einzelgespräche oder auch zum Beispiel für Gruppenangebote, um einfach durch diese schwere Phase durchzukommen, durch diese Trauer. Auch das ist natürlich immer noch ein Tabuthema. Alle erwarten eigentlich, dass Trauer relativ schnell vorbei sein sollte. Und da einfach zu sagen, nee, es ist okay, das braucht auch einfach Zeit und das braucht Raum. Und in dieser Zeit kann ich auch Unterstützung kriegen. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir die Erfahrung machen, dass diese Menschen so nach 2 Monaten das Gefühl von vielen kriegen, aber jetzt ist auch gut, ne? Und genau das ist es eben nicht. Und da einfach zu wissen, dass es wirklich lange Zeit braucht. Und das braucht bei jedem die Zeit, die es braucht.